Dankeschön. Das sind ganz schön steile Worte, was wir da gerade gesungen haben. Ich gebe dir alles hin, mein ganzes Leben für ein neues Leben, Herr. Ich gebe alles hin. Haben Sie das wirklich ernst gemeint? Also muss man sich ja mal überlegen, was man da so singt. Das passt ganz gut zu dem Predigtext heute, denn der fordert uns ziemlich heraus. Es geht beim Predigtext heute ums Geld. Und über das Geld spricht man normalerweise ja nicht, weiß ich, gell? Aber ich kann ja auch nichts dafür, dass Jesus sich dieses Beispiel ausgesucht hat und dass es heute unser Predigtext ist. Es geht ums Geld, es geht um das, was wir haben, um das, was wir besitzen. Und wenn wir da mal ganz ehrlich überlegen, dann besitzen wir doch ganz einiges. Da kann ja jeder mal für sich überlegen, wo der Kontostand gerade so ist oder was man so für Renten, für Fonds, für Immobilien hat, in die man investiert hat oder so. Man hat, da kommt, glaube ich, einiges zusammen. Dann hat man auch noch Wertgegenstände daheim rumfahren. Als Eltern hat man vielleicht erst mal größere Ausgaben, aber man kriegt auch ganz viel geschenkt. Eigentlich denke ich manchmal, dass die Kinder heute schon von Anfang an in den Wohlstand reingeboren werden, gell? Die haben von Anfang an schon ganz viel. Und dann was zu geben, ist gar nicht so leicht. Merkt man bei Kindern auch. Also wenn man mal kapiert hat, dass was einem selber gehört, gibt man es nicht so leicht wieder her. So ähnlich, das hat mit dem Predigtext heute zu tun. Es geht im Predigtext heute um einen Opferstock. Das sieht ungefähr vielleicht so aus. Und zwar geht es um eine Geschichte, wo Jesus sich hinsetzt und zuguckt, was andere Leute in den Opferstock einwerfen. Naja, jetzt habe ich mir überlegt, ob ich nachher da an der Ausgang sitze und mal gucke, was sie so einwerfen. Aber das fand ich dann doch ein bisschen frech. Ich finde es überhaupt frech, wenn Jesus das macht, gell? Also, dass man irgendwie, dass er zuguckt, was andere in den Opferstock einwerfen. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich doch mal einen Test mit Ihnen, ob Sie hören, was denn das, was ich da so reinwerfe. Jetzt habe ich mal hier eine Münze, mal genau hinhören und dann will ich mal Tipps, was das für eine Münze war. Genau hinhören. Wie viel? 1 Euro, super. Sehr gut. Ah, Sie sind doch bestimmt schon mal eine ältere Opferwüchsig-Sesse, oder? Das war der 1-Euro-Klang. Jetzt hören wir mal im Vergleich das hier. 2 Euro, ja. Oh, Wahnsinn, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele rauskriegt. Jetzt gucken wir mal, was man sonst noch so hier findet. Ah, das hier vielleicht, aber ihr dürft auch nicht spickeln. Mal gucken. Ja. Okay. Wir machen das alles schwieriger. Hätte ich schon gesehen. Ja, dann nehmen wir was anderes. Nehmen wir was anderes. Jetzt kommt. Ja, 1 Cent. Jetzt machen wir was anderes, jetzt passt mal auf. Okay, ein letztes. Ja, nee, nicht ganz. 2 Cent, allerdings 2 Einer waren das. Also das war jetzt vielleicht nicht so ganz schlecht zum Raushören. Ja, also muss ich ehrlichweise zugeben. Aber man hat schon gehört und darum ging es mir, ja. 2 Euro hören sich anders an wie 1 Cent. Man hört, es klingt ganz anders. Vielleicht war es so ähnlich, als Jesus da am Opferstock gesessen ist und man gehört hat, was die Leute da reinwerfen. Vielleicht hat er es auch gesehen, vielleicht ist er nah genug dabei gesessen. Die Geschichte dazu steht in Markus 12, Vers 41 bis 44 und wir gucken sie uns jetzt mal an. Vielleicht war es so oder so ähnlich.
Wahrlich, ich sage euch, dass diese arme Witwe mehr gegeben hat als alle anderen. Denn die anderen haben Gott nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Doch sie, die fast nichts besitzt, hat ihren gesamten Lebensunterhalt hergegeben.
Mein ganzes Leben gebe ich dir. Das hat die Frau im Prinzip gemacht. Die hat alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Das ist ganz schön beeindruckend, finde ich, an dieser Geschichte. Und vielleicht ist das auch schon ganz schön herausfordernd, diese Dame. Ich habe mal gedacht, man könnte als erste Überschrift für diese Geschichte sagen, weniger ist mehr. Weniger ist mehr, das stimmt natürlich nicht immer. Bei Nutella stimmt es auf jeden Fall nicht. Aber bei sonst stimmt es auch nicht, bei allem. Aber in dieser Geschichte stimmt es eben schon. Da passt es ganz gut als Überschrift. Das war nämlich echt wenig, was die da reingeworfen hat. 2 so kleine Münzen, 2 Schärflein. Das war das, was die Witwe gegeben hatte. War vom Wert her nicht wirklich viel. Aber weniger ist in dem Fall mehr. Ganz einfach, weil sie nicht mehr hatte. Weniger ist mehr. Das bedeutet hier Nicht wie sonst, dass man mit weniger zufrieden sein soll oder dass weniger einem vielleicht sogar mehr bringt, dass weniger reicht. Zwei Münzen sind erstmal wenig. Aber wenn man nur zwei Münzen besitzt und das dann abgibt, dann ist es auf einmal ganz viel, wenn man es im Verhältnis sieht zu dem, was man hat. Im Grunde macht Jesus ja nichts anderes, dass er erstmal seinen Jüngern erklärt, die hat deshalb viel gegeben, weil sie gar nicht mehr hatte. Andere haben mehr reingeworfen und es war auch gut, aber die haben von ihrem Überfluss abgegeben. Was sie unterscheidet, diese Witwe, ist das, dass sie gar nicht mehr hatte. Sie hat alles gegeben, was sie besessen hat. Heutzutage spendet man vielleicht manchmal auch. Manche spenden sogar große Summen, manche nehmen dann solche große Schecks und lassen sich dann auch für die Zeitung fotografieren, wo ich mich immer frage, wer zahlt denn eigentlich überhaupt heutzutage noch mit einem Scheck oder wer weiß überhaupt noch, was ein Scheck ist. Aber für die Zeitung hat man dann auch diese großen Schecks, weil da sieht man das schön, gell? Was man da draufschreiben kann, viele Nullen und so weiter. Die Dame hat es komplett anders gemacht. Die hat einfach nur zwei Münzen reingeworfen. Und Jesus hat gesagt, weniger ist in dem Fall aber trotzdem mehr, weil es für sie alle ist. Weil das Wenige, das sie gibt, alles ist. Und genau das fordert mich heraus in dieser Geschichte. Die gibt alles. Wenn ich das jetzt nämlich mal für mich überlege, was besitze ich denn eigentlich alles? Jeder von uns hier besitzt mehr als diese Witwe. Und wir geben alle im Verhältnis weniger. Kann man ziemlich sicher sagen. Egal, was sie nachher am Ausgang in den Opferstock einwerfen, es wird vom Prozent, egal welche Prozentzahl von ihrem Besitz dabei rauskommt, es wird weniger sein als bei dieser Witwe, weil es weniger als 100 ist. Vielleicht ist ein Schüler, der von seinem Taschengeld gibt, da ist vielleicht auch schon mehr, weil er gar nicht so viel hat. Und wenn ich mir selber auch die ganzen Kosten, die ich so habe, abrechne, also Unterhaltskosten und so und was man halt so ausgeben muss, dafür braucht man auch Geld. Selbst wenn ich alles abrechne, dann kommt trotzdem ein 100 dabei raus, was ich gebe. Und das ist schon ein bisschen verrückt. Wenn es sich für mich schon schwer anfühlt, was abzugeben, wie schwer fühlt sich das dann erst für so eine Witwe an, die gar nicht mehr hat, die genau diese zwei Münzen besitzt und einfach mal alles gibt, was sie hat. Das muss sich doch wirklich schwer angefühlt haben. Ich habe da drüber nachgedacht ein bisschen und dann ist mir das so eingefallen, was man in der Welt, wenn man die Welt schaut und wenn man dann im Hinterkopf hat, dass wir Deutschen immer wieder schön betonen, was wir alles finanzieren, auch für andere, gell? Wie wir andere EU-Länder mitfinanzieren oder wie wir Süddeutschen, die norddeutschen Bundesländer mitfinanzieren, Länderfinanzausgleich, großes Thema immer wieder. Da betont man immer, was man alles ausgibt, was man zahlt und trotzdem fällt es uns irgendwie schwer, loszulassen von dem, was wir haben. Was herzugeben, das ist irgendwie, geht uns das nicht so leicht von der Hand. Wir leben irgendwie in so einem Wohlstand, der uns das schwer macht. Vielleicht ist das ja ein Problem unserer Zeit, dass wir uns doch mehr als wir denken an das Materielle und an die wirtschaftliche Sicherheit und letztlich an das, was wir haben, gebunden haben. Da kommt noch mehr dazu. Es geht in diesem Predigtext nicht nur ums Geld, finde ich. Aber das ist der Ausgangspunkt. Mir kommt diese Geschichte von dem reichen Jüngling in den Sinn, zu dem Jesus sagt, hey, das ist toll, dass du alles gehalten hast, alle Gebote gehalten hast, du hast wirklich gut gemacht, aber eins fehlt dir zur Seligkeit, geh hin und gib dein ganzes Geld den Armen. Und dann hören wir in der Geschichte, dass der reiche Jüngling traurig weggeht. Das ist diese Schwierigkeit des Gebens. Der Blick Jesu auf diese Witwe, der fordert uns zunächst mal heraus in dieser Geschichte, finde ich, weil sie nämlich alles gibt, weil sie alles geben kann, tatsächlich. Das ist der Kern dieser Geschichte, totale Hingabe. Das macht diese Frau, totale Hingabe. Die Witwe, die gibt alles, was sie hat, die behält nicht eine von den beiden Münzen noch für sich. Hätte sie ja machen können, gell? Wenigstens ein Schärflein für sich aufbewahren. Sie behält sich kein Notgroschen, keine Absicherung und das in einer Zeit, in der es auch kein Sozialsystem gibt, in der kein anderer für sie einspringt, in der man ohne Witwe gleichzeitig auch ohne Versorger dasteht, ohne Rente, ohne Besitz. Sie gibt alles, was sie noch hat, obwohl sie auch schon viel verloren hat. Also auf jeden Fall, ihren Mann hat sie verloren, sonst wäre sie keine Witwe. Vielleicht auch Kinder, denn sonst würden die sie mitversorgen. Was sie noch hat, ist ihr Glaube. Und der führt sie in den Tempel, in diesen Vorhof des Tempels, wo diese 13 Opferbüchsen stehen. Ich finde, man hat es in dem Film ganz schön gesehen, diese fast schon wie Trompetentrichter sind die da aufgebaut. So weiß man das, das war im Vorhof des Tempels, in dem Vorhof, wo die Unreinen und die Heiden schon nicht mehr rein dürfen, aber die Frauen dürfen da noch rein und da waren diese 13 Opferbüchsen aufgestellt. Und da konnte man wahrscheinlich hören, wie das kleppert, wenn man da was einwirft. Und wahrscheinlich konnte man es auch hören, ob es viel oder wenig ist. Manche sagen sogar, das ist nicht so ganz, haben wir nicht so ganz genau herausgefunden, dass da vielleicht auch Menschen gestanden sind, Diener, die dann auch immer gesagt haben, was derjenige da reingeworfen hat, die das so rausgeposaunt haben über den Tempelhof, dann wäre es noch schwieriger gewesen, so eine kleine Summe da nur reinzuschmeißen. Und dann muss man noch wissen, dass diese Frau, diese Witwe, eigentlich gar nichts hätte geben müssen. Dadurch, dass sie Witwe war, hätte sie eigentlich das Recht gehabt, Spenden zu empfangen, dass sie versorgt wird über die Tempelsteuer. Sie selber war ausgenommen davon, dass man Tempelsteuer zahlen muss und auch der Zehnte, die Pflicht, den Zehnten zu geben, der gilt für Witwen nicht und für Arme. Sie hätte gar nichts geben müssen. Und erst recht steht nirgendwo, dass sie alles geben muss. Sie war nicht dazu verpflichtet, ihr letztes Kleingeld zu geben, aber sie tut es trotzdem. Freiwillig hat sie alles gegeben. Wenn ich das mir für mich vorstelle, freiwillig alles zu geben, wenn ich auch nur ansatzweise, dann kommen bei mir sofort solche Fragen, die Sie vielleicht von sich auch kennen. Mensch, wenn ich alles hergeben würde, würde ich mich dann auch irgendwie selber aufgeben? Verliere ich dann auch irgendwie mich selber, wenn ich meinen Computer, meine Gitarre, mein Auto, was weiß ich, was ich alles so habe, hergebe? Verliere ich mit dem, was ich habe, nicht auch mich selber, wenn ich es hergebe? Oder zumindest gebe ich nicht auch irgendwie Selbstbestimmung aus der Hand, wenn ich alles hergebe? Weil was soll ich denn dann noch tun? Mit was kann ich mein Leben denn dann noch gestalten? Selbstbestimmung ist doch wichtig heutzutage. Dann wird man doch viel mehr gelebt, wenn man nichts mehr hat, als dass man selber lebt, oder? Heißt Hingabe wirklich, dass man sich selbst aus der Hand geben muss? Sich selbst hingeben muss? Sich selbst vielleicht verliert? Solche Fragen kommen da in mir auf. Und die halten mich davon ab. Und jetzt wage ich mal, Antworten gegen diese Fragen zu setzen. Könnte es sein, dass Hingabe nicht selbst Verlust bedeutet, sondern vielmehr Selbstfindung? Könnte es sein, dass ich mich täusche, wenn ich meine, je mehr ich besitze, desto mehr habe ich das Leben? Könnte es sein, dass gerade die Tatsache, dass ich so schwer loslassen kann, das, was ich habe, mir zeigt, wie ich mich schon an Geld und Besitz hingegeben habe? Könnte es sein, dass ich mich ans Geld verloren habe? Könnte es sein, dass mir die Hingabe zeigt, wer ich eigentlich bin? Weil wenn ich nichts mehr habe, dann bleibt nur noch ich übrig. Dann kann ich mich an nichts anderes mehr hängen. Es stimmt ja, man kann sich verlieren in der Hingabe. Man kann sich dem Geld hingeben, aber man kann sich auch ganz anderen Dingen hingeben. Manche geben sich dem Sport hin oder der Fitness und dann tun sie alles dafür und verlieren sich da drin vielleicht auch ein Stück weit. Oder manche geben sich dem Erfolg hin, dem Beruf oder dem Ansehen, was andere über einen denken. Oder man gibt sich einer Person hin, auf die man sich total fokussiert. Auch da kann man sich hingeben und sich dabei auch ein Stück weit selber verlieren. Kennen Sie vielleicht von sich selber auch. Könnte es aber sein, dass die Hingabe wie die Witwe gerade nicht Verlust bedeutet, sondern vielmehr ein Gewinn, nämlich den Gewinn von einer größeren Freiheit. Weil wir uns dann nämlich frei machen würden von dem, was uns jetzt so unverzichtbar erscheint. Das, was uns jetzt eigentlich unfrei macht, wenn wir ehrlich sind. Könnte es sein, dass Hingabe was Befreiendes hat? Ich würde nicht sagen, dass Jesus jetzt dahin sitzt und seinen Jüngern beibringt, macht's genauso wie diese Witwe. Weil wenn er das gemacht hätte, dann hätte er vielleicht dieser Witwe zumindest mal selber helfen können oder hätte auch seine Jünger hinschicken können und hätte sagen können, guck mal, die hat nichts mehr, geh doch mal hin und versorg die. Das macht er aber gar nicht. Jesus bleibt sitzen und beobachtet weiter. Er formuliert keine Aufgabe aus dieser Geschichte mit der Witwe. Und ich glaube, er sagt auch uns nicht, macht es so wie die Witwe. Wir müssen nicht arm werden, nicht wie die Mönche arm werden. Nicht jeder muss alles hergeben. Diese Geschichte von der Witwe ist in erster Linie gar keine Aufgabe, übrigens auch keine geistliche Aufgabe. Hingabe kann man auch missverstehen als besonders anspruchsvolle Aufgabe für die, die es mit dem Glauben besonders ernst meinen, die hier die Glaubens-Champions League gewinnen wollen und sich dann besonders anstrengen, vielleicht so wie der reiche Jüngling. Aber bitte, bitte verstehen Sie diese Geschichte nicht so, auch wenn sie sich zuerst so anfühlt. In unserer Kirche hat man vor gut 500 Jahren nämlich genau so was gelehrt. Da hat man auch Kästen aufgestellt, Geldkästen, wo es auch geklimpert hat, wenn man Geld reingeschmissen hat. Und dann gab es diesen berühmten Slogan, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Da hat man gesagt, ihr müsst Geld geben, ihr müsst es hergeben, was ihr habt, und dann werdet ihr selig dadurch. Es hat den mutigen Mönch Martin Luther gebraucht, der in den meisten von seinen 95 Thesen genau das kritisiert, weil das falsch ist. Und auch heute ist dieser Predigtext kein Ansporn dafür, dass wer nachher beim Rausgehen hier aus der Kirche mehr in die Opferbüchse wirft. Wirklich nicht. Auch wenn das Opfer heute für unsere eigene Gemeinde ist und wir, auch wenn wir es brauchen könnten, weil wir unsere Kirchenrenovierung hier nicht finanziert bekommen. Aber die Geschichte der Witwe lehrt uns das genau nicht. Diese Geschichte ist kein Lehrstück darüber, wie weit die Freigebigkeit und Opferbereitschaft eines Christen gehen soll. Diese Geschichte zeigt uns vielmehr, uns und den Jüngern von Jesus, wie groß die Hingabebereitschaft eines Glaubens sein kann. Wie groß die Freiheit des Glaubens sein kann, die so eine Hingabe überhaupt erst möglich macht. Jesus zeigt uns in der Witwe eine Frau, die glaubt und die deshalb frei ist. Die hingeben kann, weil sie glaubt. Die rechnet damit, dass Gott sie versorgen wird, auch wenn sie nichts mehr besitzt. Und dieser Glaube, dieses Gottvertrauen macht es überhaupt erst möglich, dass sie so viel geben kann. Dieser Glaube an Gott, der uns versorgt, der uns erhält, der ist wichtiger als alles das, was unser Leben scheinbar erhält und garantiert. Und dann ist es egal, ob wir davon viel haben oder wenig haben, dann werden wir frei davon. Das ist der entscheidende Punkt und deshalb sage ich es nochmal. Die Witwe ist kein Ideal, dem wir nacheifern sollen, sondern sie zeigt uns, was Glaube alles kann, weil Glaube frei macht. Diese Witwe, die verliert sich nicht selber durch die Hingabe. Sie ist frei, weil sie glaubt, weil sie vertraut, dass Gott ihr Leben leitet und deshalb kann sie auch die beiden letzten Münzen noch geben. Die verliert sich nicht. Die ist schon frei. Das ist Hingabe, dass ich das geben kann, weil ich mich von Gott gehalten weiß und eben nicht von Geld oder von Ansehen oder vom Beruf oder so. Diese Dinge sind alle gut und die machen auch manches leichter im Leben, die nehmen auch manche Sorgen weg, aber sie sollten uns nicht so wichtig werden, dass wir uns ihnen so hingeben, dass wir nicht mehr davon loskommen. Weil das sind sie nicht. Diesen Halt geben sie uns nicht. Die Witwe zeigt uns, was ein Glaube kann. Nicht, was ein Glaube tun muss, was ein Glaube kann. Was Gottvertrauen bewirken kann. Ich bin immer wieder beeindruckt, dass wir in der Bibel solche Geschichten haben von Menschen, die uns zeigen, was Glaube bewirken kann, wo wir staunen und wo wir vielleicht wirklich manchmal erst denken, oh Mann, kann mein Glaube das auch? Es gibt Menschen, die uns zeigen, was Glaube möglich macht. Wir finden neben der Witwe noch weitere unglaublich eindrückliche Menschen in der Bibel, die uns genau das zeigen, auch diese totale Hingabe, die hingeben können, weil sie glauben, weil sie einen tiefen Glauben und echtes Gottvertrauen haben und dann deshalb hingeben können. Es gibt zwei Menschen, denen hat der Glaube sogar die Kraft gegeben, dass sie ihren eigenen Sohn Gott hingeben. Abraham war der eine. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Geschichte, 1. Mose 22, wo er den Sohn Isaak nimmt, auf den er so viele Jahre gewartet hat, und auf einen Berg geht, auf den Berg Moria, dort ein Altar baut und bereit ist, seinen Sohn Gott zu geben, ihn zu opfern. Weil Gott ihm sagt, er soll ihn opfern. Gott ist dann eingeschritten, als er gesehen hat, dass Abraham tatsächlich diesen Glauben hat. Er hat den Sohn nicht genommen, sondern hat ihn ihm gelassen. Er hat ihm ganz viel Segen durch ihn geschenkt. Aber in dieser Geschichte ist vor allem dieser Glaube vom Abraham eindrücklich, was Glaube alles möglich macht. Er hat sich nicht mal an seinen Sohn so sehr gehängt, dass er ihn nicht hätte hergeben können. Vielleicht kann man ein bisschen von der Schwere und von dem Schmerz, was das für diesen Abraham bedeutet haben muss, vielleicht können das Eltern ein bisschen nacherleben, wenn ihre Kinder erwachsen werden, wenn sie ausziehen, vielleicht irgendwo in die Welt gehen, wenn man Kinder loslassen muss oder auch vielleicht hergeben muss, vielleicht auch einem anderen Menschen hergeben muss. Das ist gar nicht so leicht für Eltern. Aber auch dabei kann der Glaube eine ganz wertvolle Hilfe sein. Denn wenn man diesen Glauben hat, der einen gewiss macht, dass die Kinder bei Gott gut aufgehoben sind, dann fällt es einem leichter, sie auch hinzugeben, sie gehen zu lassen, sie vielleicht dem Ehepartner hinzugeben. Dieser Glaube hat so viel Kraft. Es gibt eine Mutter, bei der können wir das auch sehen in der Bibel. Das ist die Geschichte von der Hanna. 1. Samuel 1. Ganz ähnlich wie beim Abraham hat sie lange warten müssen, bis sie ein Kind bekommt. Hat lang geheult, hat lang gebetet. Und dann hat sie diesen Sohn Samuel bekommen. Und dann wird er erzählt, als er entwöhnt wurde, als er ungefähr 3 Jahre alt war, da bringt sie ihn nach Silo, in das Heiligtum. Und dann sagt sie, ich lasse ihn bei dir, Gott. Ich gebe ihn dir hin. Sie lässt ihn dort im Tempel, sie gibt ihn hin, ihren Sohn. Hingabe heißt hier nicht, dass sie ihn verliert, denn sie bleibt die Mutter von diesem Sohn. Sie sieht ihn auch jedes Jahr mindestens einmal, besucht ihn regelmäßig, versorgt ihn, bringt ihm immer auch was mit. Sie bleibt Mutter, sie verliert ihn nicht. Hingabe heißt nicht, was zu verlieren. Aber Hingabe heißt, etwas zu überlassen, Gott zu überlassen. Sie überlässt ihren Sohn Gott. Der kriegt eine Ausbildung und Gott darf mit ihm machen, für was er ihn ihr geschenkt hat. Sie klammert sich nicht an ihm fest. Das macht ihr Glaube möglich und das ist gelebte Hingabe. Jetzt haben wir hier junge Eltern hier, gell? Für die ist es vielleicht eine ganz furchtbare Vorstellung oder eine ganz schwere Vorstellung, jedenfalls ein Kind herzugeben. Aber wie gesagt, Hingabe ist auch kein erzwungener Verlust, sondern es ist andersrum. Der Glaube schenkt die Freiheit zur Hingabe. Eine Freiheit, die man auch als Eltern braucht. Und in der Taufe kommt es genau zum Ausdruck, finde ich. Ihr gebt eure Töchter Gott hin. Sie sollen Gottes Kind sein. Das sagt ihr, wenn ihr eure Kinder taufen lässt. Deshalb legt ihr sie jetzt nicht aus der Hand. Ihr bleibt weiter ihre Eltern. Ihr habt auch weiterhin die Verantwortung für sie. Ihr gebt sie nicht her. Aber trotzdem wisst ihr, dass Gott für diese vier Mädels ein Vater ist. Und das macht einen frei. Deshalb geht es bei der Taufe auch um euch als Eltern, um euren Glauben. Um eine Hingabe wie die von Hannah. Eine Hingabe als Ausdruck von Dankbarkeit gegenüber Gott. Die Kinder Gott an die Hand geben. Taufe ist ja in gewisser Weise vergleichbar. Wie wenn Eltern ihre Tochter dem Bräutigam anvertrauen. Ein bisschen so. Dann verlieren sie ihre Tochter ja auch nicht. Aber sie geben sie in die Hände von dem anderen. Dazu braucht es Vertrauen. Und genau dieses Vertrauen, das ist im Glauben, das liegt im Glauben. Und das wünsche ich euch, dass euer Glaube, euer Vertrauen auf Gott euch diese Freiheit schenkt, auch was eure Töchter angeht. Dass wenn Hingabe dann auch ein Stück weit loslassen heißt, und dieser Tag wird kommen, wo Hingabe ein Stück weit loslassen heißt, dass es dann für euch nicht zu schweren oder fast unlösbaren Aufgaben wird, weil ihr wisst, dass eure Töchter von Gott begleitet sind. Ich glaube, vielleicht kann man sogar sagen, es geht nur mit diesem Glauben richtig gut. Übrigens kann man auch am Ende des Lebens, wenn man im hohen Alter ist und Eltern ist, dann ist das Loslassen auch nicht so leicht, wenn man selber geht, aus diesem Leben geht und seine Kinder zurücklässt in diesem Leben. Auch dann, finde ich, ist dieser Glaube, das Vertrauen auf Gott, dass er die Kinder weiter begleitet, unheimlich hilfreich, schenkt einem Freiheit, befähigt einen zur Hingabe. Und da sind wir beim Schluss unserer Geschichte. Dass der Glaube sogar bewirken kann, dass man seinen Sohn hingeben kann, das sieht man letztlich bei Gott selber am allerbesten. Der hat seinen Sohn, Jesus Christus, hingegeben. Gott selber hat sich nicht an seinen Sohn geklammert, sondern er hat ihn uns zuliebe hingegeben. Sein Ein und Alles, so wie die Witwe. Er hat ihn hingeben können, weil er wusste, dass keine Macht ihn halten kann. Auch die Hingabe von Jesus ist kein Verlust für den Vater, für Gott, sondern ein großer Gewinn für uns alle. Gott wusste, dass er hat die Freiheit von Tod und Vergänglichkeit gekannt, von Aussichtslosigkeit und Schuld. Und genau das wird in der Hingabe Jesu sichtbar. Dieses Wissen, dieser Glaube, dieses Vertrauen. Deshalb kann der Vater seinen Sohn geben für uns. Und genau das, liebe Gemeinde, das erleben wir jetzt in der Passionszeit und in der Fastenzeit, wo es ja auch ums Hingeben geht. Genauso wie bei dem Anblick, als Jesus dieses Opfer von der Witwe sieht. Da können wir das lernen. Hingabe geht. Hingabe geht, weil der Glaube Hingabe möglich macht. Hingabe geht, wenn wir uns nicht von anderen gefangen nehmen lassen, sondern uns frei machen. Hingabe zeigt uns deshalb auch, wer wir wirklich sind. Und vielleicht gerade an den Stellen, wo uns Hingabe schwerfällt, da wird uns das besonders gezeigt, wo wir uns vielleicht dem Falschen hingegeben haben. Hingabe ist keine Aufgabe, die uns Gott auferlegt, sondern eine Hilfe, die er uns mit der Befreiung geschenkt hat. Und weil er sich hingegeben hat, deshalb sind wir letztlich die Empfangenden. Lasst uns das, was Gott uns hingegeben hat, lasst uns das fröhlich annehmen und dankbar sein, ohne uns daran zu hängen. Amen.